Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Hier ist das Regionaljournal Basel mit diesen Themen. Umstrittene Nähe. Die Beziehung zwischen der Baselbieter Regierung und der Wirtschaftskammer kommt unter Druck. Es ist umständlich, wenn die Bank Steuern eintreiben muss. Die Baselbieter Kantonalbank will lieber den automatischen Datenaustausch für ausländische Kunden. Drogenentzug im Kratte zu Bainville. Die erste Therapiestation der Schweiz wird 40. Wie läuft es heute? Das Wetter sonnig und heiß. Am Wochenende gibt es bis etwa 35 Grad. Am Mikrofon der Marcel Jäcki. Die Baselbieter Regierung hat gestern vom Kantonsgericht einen Rüffel gefasst. Das Gericht hat es als gravierenden Fehler bezeichnet, dass sich die Regierung vor einer Karre von einem Abstimmungskomitee spannen lassen hat. Es ist um die Abstimmung über das Sparpaket gegangen vom 17. Juni. Da haben im Vorfeld alle 5 Regierungsmitglieder ihre Unterschriften unter einen Brief gesetzt, wo der Baselbieter Gewerbedirektor Hans-Rudolf Giesin angerissen und an ausgewählte Adressen verschickt hat. Der Rüffel vom Gericht gibt Politikern eine Gelegenheit, die Nähe von der Baselbieter Regierung zur Wirtschaftskammer scharf zu kritisieren. Martin Jordan.
Der Martin Rüegg, Präsident der Baselbieter SP, nimmt kein Blatt vors Maul. Nach dem Rüffel vom Kantonsgericht greift er die Regierung jetzt frontal an.
Ich glaube, es ist wichtig, dass sich die Regierung davon emanzipieren, freistellen von der ständigen Beeinflussung der Wirtschaftskammer, wie sie Jahrzehnte in diesem Kanton üblich war und Politik bestimmen hat. Hans-Rudi Giesi hat das lange Zeit mit Erfolg gemacht. Einzelne Regierungsmitglieder sind viel zu nahe bei der Wirtschaftskammer und ich hoffe, das hat noch ein endliches Ende.
Die Nähe von der Regierung zur Wirtschaftskammer ist der SP schon lange ein Dorn im Auge. Und der Parteipräsident Martin Rüegg scheint nur darauf gewartet zu haben, dass auskommt, wie eng die Beziehung zwischen der Regierung und Wirtschaftskammer effektiv ist.
Wenn ich an Abstimmungskämpfe, an Wahlkämpfe denke, dann hat doch die Wirtschaftskammer immer eine wesentliche Rolle gespielt, als Geldgeber, die Infrastruktur, die bereitgestellt worden ist, und das hat ein System gehabt. Und das hat sich bis in die heutigen Tage vorgesetzt, oder? Und jetzt ist endlich einmal so ein Fauxpas passiert.
Ein Fauxpas, der belegen soll, wie nach sich Regierung und Wirtschaftskammer stehen. Auf der anderen Seite vom politischen Spektrum hat der SVP-Präsident Oskar Kämpfer überhaupt kein Musikhör für die Vorwürfe von links.
Selbstverständlich muss die Regierung der Wirtschaftskammer sehr nachstehen. Das liegt auch auf der Hand, weil die Wirtschaft ist die Grundlage von unserem Kanton und vom Erfolg von unserem Kanton. Da muss die Regierung ein vitales Interesse haben, dass sie noch dran ist. Aber ich glaube nicht, dass dort eine allzu grosse Nähe im Sinn von direkter Beeinflussung sonst stattfindet.
Regierung und Wirtschaftskammer sind sich viel zu nah oder mit Recht so nah. Einschätzungen zu diesem Thema sind immer auch eine Frage vom politischen Standpunkt. Bei der Wirtschaftskammer selber kann der designierte Direktor Christoph Buser das Poltern aus dem linken Lager nicht verstehen.
Also ich meinte, die Nähe, die ist nicht anders, als sie in anderen Kantonen zwischen Regierung und Wirtschaftsverband ist. Und sie ist auch nicht anders, als sie mit Gewerkschaften und der Regierung oder mit Umweltverbänden und der Regierung ist. Es ist unsere Aufgabe als KMU-Vertretung, mit der Regierung regelmässig Gespräche zu führen. Und diese Aufgabe, die nehmen wir wahr. Und ich sehe jetzt hier eigentlich nichts Verwerfliches dran.
Als designierter Nachfolger von Hans-Rudolf Giesin will der Christoph Buser nichts ändern an der Beziehung von der Wirtschaftskammer zur Regierung. Er bestreitet auch, dass die Wirtschaftskammer immer voll auf Kurs von der Regierung sei.
Wenn man allgemein das beobachtet, dann wird man feststellen, dass die Wirtschaftskammer teilweise Vorlagen von der Regierung unterstützt und teilweise aber gegen die Regierung anläuft. Und Herr Rüegg, seine Partei und seine Organisationen, die machen eigentlich nichts anderes. Und ich staune jetzt eigentlich auf dem Aufruhr, den er hier veranstaltet. Es ist wie der eine Esel, der am anderen lange austeilt.
Welchen Esel in diesem Fall die längeren Ohren hat, wollen wir hier mal offen lassen. Sicher ist, dass das linke Lager einen aktuellen Aufhänger hat, um die Nähe von der Regierung zur Wirtschaftskammer scharf zu kritisieren.
Der Baselbieter Kantonalbank läuft gut, trotz Eurokrisen und schwächeren Börsengeschäften. Im ersten Halbjahr 2012 schreibt sie einen Gewinn von rund 50 Millionen Franken und sie kann gut 37 Millionen Franken Reserven auf die Seite legen. Grosse Mühe hat die Baselbieter Kantonalbank aber mit den Vorbereitungen auf die Steuerabkommen, die der Bund mit Deutschland und Frankreich vorhat. Darum wird der Bankchef sogar für eine weitere Aufhebung vom Bankgeheimnis zahlen. Michael Müller.
Konkret heisst das, der Chef der Baselbieter Kantonalbank, der Beat Oberlin, hätte für ausländische Kunden statt komplizierten Steuerabkommen lieber einen automatischen Informationsaustausch.
Aus unserer Optik jetzt rein BLKB, aber würden wir uns nicht wehren gegen eine Offenlegung, weil das wäre einfacher und unkomplizierter zu handhaben. Eine andere Lösung wäre uns auch recht, also würden wir uns nicht wehren.
Anders gesagt, statt der Steuerabkommen wäre ihm die Aufhebung vom Bankgeheimnis lieber. Es ist selten, das aus dem Maul von einem Schweizer Banker zu hören. Nur der Pierin Vinzenz, Chef der Raiffeisenbank, hat die Meinung in der Bankiervereinigung geäussert und hat dafür viel Kritik geerntet. Der Beat Oberlin teilt aber die Meinung vom Raiffeisen-Chef und er begründet das mit einem Teil von seiner Kundschaft, die aus dem nahen Ausland kommt.
Wir haben natürlich sehr viele Grenzgänger, die in der Schweiz arbeiten, die im deutschen oder im französischen Raum wohnen. Das ist die überwiegende Zahl von Ausländern. Wenn wir es in die Gesamtheit stellen, ist es eine relativ kleine Menge, auch vom Vermögen, das die hier haben. Aber wir wollen diesen Kunden weiterhin alle Services können anbieten. Und darum tun wir auch alle Vorbereitungen treffen für die Abgeltungssteuer. Wenn sie dann kommt, das wissen wir ja nicht, das haben wir dann zur Kenntnis genommen.
Die Baselbieter Kantonalbank muss also für einen kleinen Teil von seinen Kunden einen grossen Aufwand betreiben. Denn beim Steuerabkommen mit Deutschland ist vieles noch unklar. Zwar ist es offiziell schon unterschrieben, im Moment werden aber verschiedene Bestimmungen nachgebessert und dann soll Ende November noch eine Referendumsabstimmung kommen. Klar ist darum frühestens im Dezember, was punkto Abgeltungssteuer gültet. Gerade darauf, schon Anfang Januar, kommt das neue Abkommen aber zur Anwendung. Das bedeutet für die Umsetzung einen riesen Stress, erklärt der Beat Oberlin.
Es ist einerseits noch die rechtliche Unsicherheit, was überhaupt kommt. Es ist der Einführungszeitpunkt, der sehr kurz ist. Und damit ist die Umsetzung von Vorschriften, die Sie noch nicht kennen können, IT-mässig konstruieren, den Kunden richtig informieren und dann noch richtig alles dokumentieren. Das ist eine Herkulesarbeit, wo aber alle Banken, die involviert sind, damit konfrontiert sind. Und das macht uns Sorgen.
Aus diesen Gründen bringt es für den Beat Oberlin mehr Vorteil, wenn nicht die komplizierten Steuerabkommen kämen, sondern ein automatischer Informationsaustausch bei ausländischen Kunden. Also in diesem Fall die Aufhebung vom Bankgeheimnis.
Es geht weiter mit Meldungen. Der Leiter vom Baselbieter Personalamt, Markus Nidecko, verlor seinen Posten, den er vor gut einem Jahr angetreten hat. Er wird neu Betriebsleiter der drei Baselbieter Spitäler. Die Spitäler werden organisatorisch zu einem Kantonsspital zusammengelegt, vom Kanton ausgelagert und verselbstständigt. In Birsfelden gibt es keine Roger Federer-Strasse, das hat der Gemeinderat entschieden. Für so einen Ehr ist der Roger Federer offenbar zu lebendig. Wie in Basel, wo dann auch in Birsfelden nur verstorbene Personen mit einer eigenen Strasse gärt. Dann gibt es in den Augen vom Gemeinderat in Birsfelden aber auch keinen Ort, der geeignet sei, dass er nach dem Federer benannt werden könnte. Kürzlich ist bekannt worden, dass der Tennisspieler Roger Federer seine ersten beiden Lebensjahre in Birsfelden verbracht hat. Im Einkaufszentrum Schöntal zu Fühlingsdorf hat ein Unbekannter gestern am Nachmittag um die drei probiert, an einer 52-jährigen Frau die Taschen wegzurissen. Sie hat sich aber mit Erfolg gewehrt und der Täter ist dann der Ehrgolz entlang Richtung Liestel davon. In der Nacht auf heute, am 20:01, ist ein Mann am Gleis Basler Rheinbord überfallen und ausgeraubt worden. Er ist in der Nähe von der Dalbenfähre beim Fischerweg gesessen, wo ihn zwei Unbekannte bedrängt haben. Der eine hat das Opfer festgehabt, der andere hat ihm Geld, Schmuck und das Handy weggenommen. Die Polizei sucht auch hier Zeugen. Das Open-Air-Kino Rheinfelden ist gestern vom Winde verweht worden. Es hat seine Vorstellung abbrechen müssen, weil es gestürmt hat. Wer darum nur den einen Teil vom Film gesehen hat, kann heute oben den Rest schauen vom Film «Best Exotic Marigold Hotel». Das Open-Air-Kino Rheinfelden zeigt ihn nach dem gewöhnlichen Hauptprogramm. Vor rund 40 Jahren sind in den westlichen Ländern Drogenszenen entstanden. Es ist nicht nur mehr oder weniger verdeckt Hanf und Haschisch konsumiert worden, sondern immer mehr auch harte Drogen wie Heroin, Speed oder Kokain. Als Reaktion darauf sind Beratungsstellen gegründet worden und in Basel ist die Idee aufgekommen, dass es außerhalb der Stadt, weg von der Gasse, einen Ort braucht, wo Drogenentzüge gemacht werden können. So ist vor 40 Jahren im solothurnischen Beinwil der Kratten entstanden, eine Pionierleistung mitten in der Natur. Rahel Walser hat den Kratten zu seinem 40-jährigen Jubiläum besucht und hat geschaut, was aus dem ursprünglichen Angebot worden ist.
Ein kleines Schild zeigt der schottrige Weg an, der zum alten Bauernhaus auf 900 Meter über Meer führt. Der Weg hört dort auf, wo für viele Leute ein neuer Lebensabschnitt anfängt, der Kratte. Hier in das abgelegene Holzhaus mitten in der Natur kommen Drogenabhängige an, um von ihrer Sucht loszugehen. Die Türe zum Haus ist offen, ein paar Schritte um steht in einer grossen Gemeinschaftsküche. Und auch drin im Haus geht es ruhig und langsam zu und her. Es ist Mittagszeit im Kratten. Am grossen Esstisch sitzen 8 Männer und stochern in ihrem Essen rum. Geredet wird nur wenig. Dass es im Kratten im Moment nur Männer hat, das ist Zufall. Auch Frauen sind da oben willkommen. Die 8 Männer, die am Tisch sitzen, sind vom Aussehen her jeder ganz anders als der andere. Es hat junge Gesichter und ältere Gesichter. Es hat Köpfe mit langem, gelocktem Haar, aber auch geschorene Glatzen. Es hat grosse, wuchtige, aber auch zierliche Männer am Tisch. Aber in dieser Unterschiedlichkeit ist den Männern doch eines gemeinsam in ihrem Aussehen. Sie sehen verbraucht aus. Man sieht Narben, kaputte Zähne, traurige Blicke, müde Bewegungen. Die Männer, das merkt man, die haben viel durchgemacht in ihrem Leben. Zoberst am Tischende sitzt der Leiter vom Kratten, der Eric Wui, und isst mit seinen Klienten, wie er die Männer nennt. Er beobachtet seine Männer ganz genau und fragt mit sanfter Stimme, wie es ihnen geht. Dass er am Tischende sitzt, das ist kein Zufall, erzählt er mir nach dem Essen. Dass der Wichtigste im Team, der Timo, Sagen hat, das gehört zum Konzept.
Der Teamer, der hierarchisch zu oberst ist, ist zu oberst am Tisch. Und die Hierarchie haben wir unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wir haben sie auch unter den Klientinnen und Klienten. Das schafft Ordnung, das schafft Klarheit. Und bei mir ist es so, dass meine Rolle sehr oft die ist von einer Vaterfigur, wo man sich streitet, wo man sich fetzt mit ihr, wo man aber auch idealisiert und lobt und so. Ich habe einfach 100-mal länger geduldet als der Vater, den unsere Klienten daheim hatten.
Der Eric Wui hat eine sanfte und fürsorgliche Art, aber trotzdem ist er ganz klar der Chef. Genau diese Kombination, die tut den Leuten, die aus der Sucht raus wollen, gut. Sie kriegen Stabilität und Sicherheit. Auch im Kurt, der im Kratten wohnt, hilft das, wie er selber sagt.
Bei uns ist ja fast bei allen. Man muss sicher die Vaterrolle, die gefehlt hat. Oder? Einfach zu wenig Liebe bekommen, zu wenig Anerkennung vom Vater. Haben wir fast alle. Und das ist auch ein Grund, dass ich hierher kam. Als ich das erste Mal mit Erik geredet habe, als ich mich vorstellen konnte, war das ein Grund. Einfach die Chemie hat gestimmt und das Familiäre hier, nicht so viele Leute. Das war das, was mich bewogen hat, hierher zu kommen.
Der Kurt hat 25 Jahre lang Heroin oder Methadon genommen. Äusserlich sieht man ihm kaum etwas an. Er ist braunbrennt, hat eine kräftige Figur und unauffällige Kleider an. Nur seine Augen lassen vermuten, wie es in ihm innen aussieht. Traurig sehen sie aus und der Blick flackert unsicher im Raum umeinander. Der Kurt hat den Ausstieg geschafft, er ist clean. Die familiäre Atmosphäre im Kratten hat ihm geholfen, von den Drogen wegzukommen. Dass der Kurt ganz ohne Ersatzdrogen auskommt, ist aber eine Ausnahme im Kratten. Andere bleiben abhängig vom Methadon, was Heroin ersetzt. Der Stoff ist im Kratten so wichtig, dass es für den einen eigenen Raum gibt. Der Eric Wui und der Kurt führen mich in ein kleines Zimmer im oberen Stock.
Dann nehmen wir hier die Medikamentenabgabe.
Die Medikamentenabgabe. Das einzige Zimmer im Haus, das ein grosses Schloss vor der Tür hat. Hier kriegen die Abhängigen ihre Ersatzdrogen. Die Zeiten, wo Süchtige einen kalten Entzug haben müssen machen, die sind vorbei. Abstinenz ist nicht mehr unbedingt das Ziel. Heute kriegen die Abhängigen Medikamente, die ihnen beim Entzug helfen. Auch der Kurt hat so den langsamen Ausstieg geschafft.
Also ich war 15 Jahre mit einem Heroinersatz substituiert. Und in diesen 9 Monaten habe ich jetzt das alles abgebaut. Und zu jeder Woche bin ich auf Null. Also es ist viel angenehmer natürlich so, weil wenn man das ziemlich schnell abbaut, ist man wirklich mies zu wägen, ziemlich lang.
Der Kurt steht vor einem silbrigen Metallschrank, wo die Medikamente wie in einem Tresor aufbewahrt werden und er hat ein Lächeln im Gesicht. Er braucht den Kasten nicht mehr. Gerade heute Morgen hat er ein Erfolgserlebnis gehabt.
Ein gutes Gefühl, ja. Also seit 25 Jahren. Das erste Mal heute haben wir eine Urinprobe abgegeben. Und das war die erste, die sauber war.
In 25 Jahren?
Ja.
Hey, das ist aber sicher. Ja. 25 Jahre? Wie alt bist du?
48. Und ich habe es auch angeschrieben mit dem Datum und meinem Namen und das jetzt auf dem Zimmer oben.
Mit einem Handschlag und einer Umarmung gratuliert der Heimleiter Eric Wui dem Klient zu seiner ersten sauberen Urinprobe. Der Heimleiter freut sich über alle kleinen und grossen Fortschritte. Er weiss aber, dass nicht jeder im Kratten das schafft, was der Kurt erreicht hat. Die meisten Süchtigen bleiben ihr Leben lang süchtig. Im Kratten lernen sie trotz der Abhängigkeit ein geregeltes Leben zu führen und lernen ganz banale Sachen, wie zum Beispiel nicht zu viel Fernsehen zu schauen. Wie in anderen Drogentherapien auch, gewöhnen sich die Klienten daran zu arbeiten und in einer Gemeinschaft zu leben, damit sie nach der Therapie eigenständig leben können. Der Eric Wui redet von einem Erfolgsmodell, auch wenn die Abstinenz oft nicht erreicht wird.
Man kann nicht von allen erwarten, dass sie abstinent werden. Man kann das heute vielleicht von 10% erhoffen. Und die anderen tun wir so sorgfältig substituieren und schauen, dass sie nicht krank werden und sterben auf der Gasse. Und das ist ja ein totales Erfolgsmodell. Also es gibt fast keine Drogentote, es gibt viel, viel weniger Kriminalität, es gibt viel, viel weniger Infektionen.
Bei den Heroinsüchtigen hat man also Fortschritt gemacht. Es gibt immer weniger Neuzugänge und die offene Drogenszene ist verschwunden. Das ist zwar gut, aber es hat auch eine schlechte Seite, wie der Eric Wui mit Blick auf die übrig gebliebenen Süchtigen sagt.
Wir haben natürlich jetzt einfach eine Herde Schaf. Das ist eine Anpassungsleistung, die den Preis kostet von «Jetzt fallen wir nicht mehr auf, wir sind irgendwann mehr zurechtgeschoren».
Eine Herde Schaf, wo zurechtgeschoren worden ist, so beschreibt der Heimleiter die übrig gebliebenen Heroin-Junkies, die immer älter werden und sich anpassen mussten. Das Bild von kaputten und verwahrlosten Jugendlichen, wie man sie in Basel in der Rigas oder in Zürich auf dem Platz Spitz gesehen hat, das ist längst veraltet. Heute sind andere Suchtmittel im Trend.
Wir haben weniger grossen Zulauf von Opiatabhängigen. Wir haben mehr Süchtige mit THC, also Kiffer. Aber es kann sein, dass es das Angebot in 10 Jahren nicht mehr braucht, in diesem Kontext. Oder dass halt die Kiffer und die Spielsüchtigen mehr zur Risiko kommen, dass sie auch eine stationäre Behandlung werden brauchen. Ich weiss es nicht genau.
Während der Eric Wui über den Wandel von der Sucht redet, fliegt der Flugi übers Haus. Der Kratten ist zwar abgelegen, aber ganz ab von der Welt ist er nicht. Der Kratten passt sich der Zeit an und bietet darum seine Plätze inzwischen auch Spiel- oder Internetsüchtigen an. Ob die das Angebot auch werden nutzen, das wird sich zeigen.
Die Reportage über den Kratten zu Bainville. Der Hans-Peter Schreiber hat den Kratten vor 40 Jahren mitbegründet. Der Hans-Peter Schreiber war früher in Basel Pfarrer, außerordentlicher Professor an der Uni. Er hat an der ETH Zürich die Stelle für Ethik und Technikfolgenabschätzung geleitet und er war in verschiedensten Kommissionen tätig. Und eben, er hat sich schon früh für Drogenabhängige eingesetzt. Rahel Walser hat Hans-Peter Schreiber, der jetzt 76 ist, im Kratten getroffen und hat mit ihm über die Zeit dann mal geredet und wie sich die Drogenszene seither entwickelt hat.
Der Hans-Peter Schreiber ist ein eleganter Mann. Er trägt ein strahlend weißes Hemd, eine schick geschnittene Hose und seine schneeweißen Haare hat er sorgfältig zu einem Seitenscheitel gestrahlt. Gestützt auf einen holzigen Gehstock steigt er aus seinem silbrigen Volvo aus und kommt in Kratten rein. Der Kontrast zwischen dem eleganten Mann und dem Ort, wo er gegründet hat, der könnte nicht grösser sein. Irgendwie scheint der Hans-Peter Schreiber so gar nicht an den ländlichen Ort zu passen, wo so viele verlebte Leute wohnen. Aber die Äusserlichkeiten täuschen. Kaum fährt der Gründer vom Kratten an reden, da merkt man ihm an, dass er sich nicht zu schade ist, die Hände dreckig zu machen und mit anzupacken. Das hat es selber auch gebraucht, weil der Ort nicht nur abgelegen, sondern auch schwer zugänglich war. Voller Elan und in rasantem Tempo erzählt er von den Anfängen des Kratten.
Wir haben keinen Weg offen. Das war ein Schotterding mit bis zu 28% Steigung. Die haben uns die Kläranlage gebaut, die haben uns den Unterset gebaut, das Haus oben drauf. Und dann haben wir hier weitergebaut. Und ich habe so als monatweise habe ich Rechnungen gekriegt von 120.000, 130.000 Franken. Und das hat am Schluss alles wieder saniert werden. Also das war immer ganz spitz, dass es uns noch weitergeht. Und jetzt gibt es aber immer noch nach 40 Jahren.
Wo der Hans-Peter Schreiber vor 40 Jahren zusammen mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar das Land gekauft und den Kratten gegründet hat, da hat er nicht nur Haus und Strasse neu bauen, sondern auch eine Therapie für Süchtige von Grund auf neu entwickeln.
Man hat keine Referenzstandards gehabt, weil das hat man nicht gekannt. Also, das ist gesellschaftlich gar nicht so wahnsinnig auffällig gewesen. Es ist dann plötzlich auffällig geworden, weil es zu einem sozialen Problem geworden ist. Und wie jetzt mit dem umgehen, das hat man in der Praxis schon gar nicht gewusst. In der Pionierphase sind wir die Ersten gewesen, hier in der Schweiz. Ja.
Pioniert sein, das hat für Hans-Peter Schreiber bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen. Lang bevor die Politik gehandelt hat, hat er Drogensüchtigen geholfen und ihnen die Möglichkeit gegeben, sich auf dem Land zurückzuziehen, weit weg von den Drogen und den Szenen auf der Gasse. Mit der Einstellung, dass auch Drogensüchtige Hilfe verdient haben, ist der Hans-Peter Schreiber zu dieser Zeit noch ziemlich allein gewesen. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, für die Süchtigen zu kämpfen. Zu gross ist seine Überzeugung, dass man den Schwachen helfen muss.
Was mich immer beschäftigt, sind Leute, die am Rand unserer Gesellschaft stehen. Ich kann nicht verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, die Leute sind doch alle selber schuld, dass sie in dieser Situation sind. Und so dumm kann man nur reden, wenn man einfach schlicht keine Ahnung hat von Situationen, die im Leben stehen können, wo ein nicht freiwillig plötzlich einen anderen Abzweigung nimmt als die andere. Und das sind Zufälle, das sind ein bisschen auch Schicksal. Und die Möglichkeit, so Leute zu helfen, die gibt es eben auch. Und die anderen, die das nicht mehr schaffen, umso mehr brauchen die unsere Solidarität.
Der Hans-Peter Schreiber war bei der Drogenpolitik ein Vorreiter und hat den Kratten auf eigene Initiative hingegründet. An dem Moment, wo das Drogenproblem in der Öffentlichkeit plötzlich breiter diskutiert und wahrgenommen worden ist, mag er sich noch gut erinnern. Das war in den 80er Jahren, wo AIDS aufgekommen ist.
Ganz enorm eingeschlagen hat die HIV-Problematik mit den 80er Jahren. Das hat dann bei vielen Ärzten zu einem grossen Umdenken geführt. Interessanterweise war die Gesetzgebung in der Schweiz immer ganz stark geleitet von den Erfahrungen von der Basis her. Und die Basis sind sehr progressive Ärzte, die gesagt haben, wir müssen jetzt handeln, wir können nicht auf die Politik warten, um das Infektionsdilemma, in dem wir drin stehen, zu können, zu reduzieren. Und haben von sich aus sogar sich strafbar gemacht, die Spritzenabgabe gemacht. Und dann sind langsam Gassenzimmer gekommen, Spritzenabgabe ist etabliert worden. Später ist dann das Heroin-Programm gekommen, bis es dann an den 08 die entsprechende gesetzliche Grundlage gelegt hat.
Politik und Öffentlichkeit sind aufgeschreckt worden und haben gehandelt. Dabei ist Basel vorangegangen und man kann rückblickend sagen, dass die Arbeit, die Hans-Peter Schreiber und die Leute vom Kratten geleistet haben, ein Fundament gelegt hat, dass Basel schnell zu einer liberalen Drogenpolitik gekommen ist.
Die Stadt Basel ist immer enorm offen gewesen. Und unser Feedback von politischer Seite her bis in die Staatsanwaltschaft und Polizei damals ist enorm kooperativ gewesen. Und Basel hat schon in den 80er Jahren immerhin als erster Kanton einen Budgetbetrag von 1,2 Millionen bewilligt für das Heroinprogramm. Als erste Stadt, wo heute gar nicht mehr weiss, die Leute wissen das gar nicht, dass wir ein Heroinprogramm haben, so selbstverständlich ist das geworden. Das ist für mich das Vorbildhafte, das Pragmatische, letztlich doch sehr auf Autonomie und Selbstverantwortlichkeit von Menschen ausgerichtet sind, die sich auch in dieser Drogenpolitik niederschlagen.
Das Pragmatische gilt auch heute noch, wie der Hans-Peter Schreiber sagt. Er findet, dass Basel immer noch eine gute Drogenpolitik hat. Seit den 70er Jahren hat sich vieles verändert und es gibt inzwischen verschiedenste Angebote für Drogenabhängige. Unermüdlich setzt sich der Hans-Peter Schreiber aber immer noch dafür ein, dass Drogenpolitik nicht in alte Muster zurückgeht und mit Verbot und Polizei gegen die Abhängigen vorgeht. Er will weiterhin fortschrittlich sein.
Wir brauchen auch eine weitere Perspektive. Public Health ist so ein Stichwort. Also mehr gesundheitsorientiert und nicht strophorientiert. Mit Strophe und Prohibition ist der Krieg nicht zu gewinnen.
Hartnäckig und fast ein bisschen stur setzt sich der Hans-Peter Schreiber auch heute noch für die Drogenabhängigen ein. Ohne diese Hartnäckigkeit war vor 40 Jahren der Kratten nicht entstanden und er hat sich nicht 40 Jahre lang können halten.
Der Hans-Peter Schreiber im Gespräch mit Rahel Walser. Es ist 5 vor 6 nochmals das Wichtigste von dieser Sendung. Baselbieter Politiker kritisieren die Nähe von der Baselbieter Regierung zur Wirtschaftskammer. Der SP-Präsident Martin Rieg fordert, dass sich die Regierung emanzipiert und sich vom grossen Einfluss von der Wirtschaftskammer löst. Anlass für die Kritik ist ein Rüffel vom Kantonsgericht an die Regierung. Sie hat sich vor einer Karre vom Abstimmungskomitee und der Wirtschaftskammer-Direktor Hans-Rudolf Giesin spannen lassen. Auf bürgerlicher Seite sieht man die ganze Sache nicht so kritisch. Die Nähe zur Wirtschaftskammer sei nötig und unproblematisch. Der Direktor der Baselbieter Kantonalbank wäre gegenüber dem Ausland für einen automatischen Datenaustausch. Das sei einfacher und weniger kompliziert, als bei den ausländischen Bankkunden die Steuern eintreiben, wie das bei den Steuerabkommen mit Deutschland und Frankreich geplant ist. Das Wetter mit dem Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend lockert sich die Wolke in allen Gebieten weit auf und es wird noch recht sonnig. In der Nacht ist es dann oft klar. Gegen den Morgen können sich an den Flussläufen, vor allem in den Juramulden, Nebelfelder bilden. Sie lösen sich dann aber bald einmal auf. Sonst ist es morgen meistens sonnig und auch am Nachmittag gibt es über den Jurahöhen kaum Quellwolken. Morgen früh ist es mit 14 Grad am Rheinknie relativ frisch. Am Nachmittag steigen dann aber die Temperaturen auf rund 28 Grad am Dreiländereck. Am Wochenende ist es in der ganzen Nordwestschweiz einfach schön und heiss. Temperaturen erreichen Höchstwert um 35 Grad.
So viel für heute vom Regionaljournal Basel. Sie finden uns auch im Internet unter regionaljournal.ch. Am Mikrofon verabschiedet sich der Marcel Jäcke.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.